eine Organisation, also Arbeit per se, erstmal zweckgebunden. Das Ziel ist, wir geben unsere Energie und werden dafür entlohnt. Damit gestalten wir irgendwie Wert. Das hat sich natürlich radikal geändert. Organisationen sind so viel mehr als Zeit gegen Geld. Es ist ein Ort, wo wir wachsen, gestalten, uns weiterentwickeln, für andere Verantwortung übernehmen, wo wir vielleicht Sinn finden und sogar Freundschaften. Und das verändert natürlich auch unseren Anspruch an Arbeit. Aber wir können eben nicht all die kreative und menschliche Energie haben wollen und dann aber nicht Gesundheit dagegen als sozusagen Pendant bieten als Organisation, finde ich. Woran wird denn die Leistung von Führungskräften gemessen? Und in ganz, ganz vielen Organisationen gibt es kein KPI, das sagt, mein Team ist gesund und macht das nachhaltig, langfristig und bleibt. So, wo fange ich an als Führungskraft und wo höre ich auf? Weil ich soll hier nicht Therapeutin sein, aber es ist schon meine Verantwortung, Fürsorge zu zeigen und dafür zu sorgen, dass Menschen sich gesehen, gehört und unterstützt fühlen.
Wer kennt es nicht? Es ist Montagmorgen, der Wecker klingelt, die neue Arbeitswoche ruft und ich würde mich am liebsten nochmal umdrehen. Aber muss das so sein? In diesem Podcast spreche ich, Julia, mit Expertinnen, die den Montagmorgen ein bisschen leichter und den Rest der Arbeitswoche deutlich besser machen. Gemeinsam überlegen wir, wie eine Arbeitswelt aussehen kann, in der Unternehmen wachsen und wir gleichzeitig morgens gerne aufstehen. Und damit herzlich willkommen zum Monday Morning Club. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Monday Morning Club. Ich habe heute eine fantastische Gästin, nämlich Nora Dietrich. Nora Dietrich ist Psychologin, approbierte psychologische Psychotherapeutin, Schwerpunkt Verhaltenstherapie, arbeitet heute an der Schnittstelle von mentaler Gesundheit, Arbeitswelt und Organisationsentwicklung und ist Gründerin von Between People, Speakerin und strategische Beraterin für gesunde Organisationen. Herzlich willkommen,
liebe Nora. Vielen Dank, tausend Begriffe. Ja, aber ich freue mich, dass ich hier bin.
Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir über dich wissen sollten?
Ja, ich bin Autorin. Ich habe letztes Jahr mein erstes eigenes Buch geschrieben, Mental Health at Work. Und ich bin Mama von einem Dreijährigen und mitten im Chaos.
Oh, ja, herzlich willkommen.
Ja, ich habe schon gehört, Mental Load war die erste Folge, deswegen das kenne ich sehr gut.
Ja, genau. Ja, das wird dann vielleicht auch eine interessante Folge für dich sein. Kannst du mal reinhören, dir ein bisschen Inspiration holen. Gibt es irgendetwas, was unsere Zuschauer und ZuhörerInnen auf keinen Fall über dich wissen sollten?
Ja, das habe ich gerade im Vorgespräch schon erzählt. Nein, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, weil sie sollen es ja nicht wissen. Was man auf keinen Fall über mich wissen soll. Naja, vielleicht, dass trotz 10 Jahre Ausbildung als Psychotherapeutin es nicht heißt, dass man immer alles so hinkriegt, wie man es im Außen gerne empfiehlt. Das heißt, dass die eigene mentale Gesundheit trotzdem manchmal nach hinten gestellt wird, um für die Bedürfnisse anderer da zu sein, ob es jetzt Klienten, Kunden oder natürlich Familie ist. Und das finde ich aber auch gleichzeitig total schön zu sagen, wir sind alle fehlbar und es geht eher ums immer wieder ausprobieren, Progress over Perfection und die Ehrlichkeit zu bewahren, wo stehe ich heute eigentlich gerade.
Absolut. Und auch immer wieder in Resonanz zu gehen, ne? Und dass wir auch natürlich immer wieder den Blick von außen brauchen, um das zum Teil, ne, auch erkennen zu können, ne? Zumindest aus systemischer Sicht. Ne? Dass wir, wenn wir mittendrin stecken, das oft selber gar nicht sehen können oder erst zu spät sehen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist so der Satz, ne? Therapists need therapists too. Also Therapeuten brauchen auch Therapeuten. Und das finde ich ganz wertvoll.
Bei uns geht es ja um den Montagmorgen, ne? Und Therapists need therapists too. Was needest du Montagmorgen? Eher den Tee oder den Kaffee? Und hast du irgendwelche Morgenroutinen, die auf keinen Fall fehlen dürfen?
Jetzt gibt es so die Vormama und Nachmama-Variante von Nora. Also die Vormama hatte ganz tolle Routinen. Dazu gehörte zum Beispiel, morgens aufzustehen und erstmal die Fenster aufzumachen und rauszugucken, bevor ich auf mein Handy gucke. Mir dann in Ruhe einen Kaffee zu machen. Ich habe eine Meditations-App, die ich sehr gerne mag, die ein bisschen tiefer geht und dann darüber zu schreiben, was so hochkam, bevor ich dann gegessen habe und so weiter. All das ist ausgetauscht mit lass jetzt los, tanzen mit Glitzerrock und viel Kaffee auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, die Morgenroutine hat sich natürlich radikal geändert, aber es beginnt jetzt mit Kuscheln statt mit dem Handy und es beginnt eben mit einem gemeinsamen Frühstück und es ist sehr schön und wird sich ja wieder ändern, wenn ein bisschen mehr Raum für mich irgendwann sich wieder öffnet.
Kann ich sagen. Schnitt 10 Jahre später, meine sind jetzt 13. ist es alles anders. Ja. Da gucke ich dann doch wieder aufs Handy, ob sie mir nachts irgendwelche Nachrichten geschrieben haben.
Da will man kuscheln, aber keiner will mit einem kuscheln. Ja, so.
Ah, obwohl, doch, das ja, geht nicht verloren. Schön. Das habe ich auch damals meine Freundinnen gefragt, die schon vor mir Kinder hatten. Wann hört das auf oder hört das jemals auf? Hört glücklicherweise nicht auf.
Okay, sehr
schön. Also sie übernachten nicht mehr ganz so oft im Bett, aber das ist okay so. Nora, wir möchten heute über gesunde Führung sprechen, ne? Beziehungsweise Führung mit Fürsorge. Gab es bei dir einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, das ist mein Thema, darüber möchte ich sprechen?
Es gab, glaube ich, rückblickend ganz viele. Also das Leben macht ja immer rückwärts Sinn. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor war, dass ich in der Therapie immer wieder vor Patientinnen saß, bei denen Arbeit eine ganz, ganz große Rolle in ihrem Entstehungsmodell und ihrem aufrechterhaltenden Modell gespielt haben. Und ich muss gestehen, dass ich in der Uni fand ich Wirtschaftspsychologie ganz schrecklich. Ich habe nicht eine Arbeits- und Organisationspsychologie-Klasse belegt, weil ich so ganz klar in die klinische Psychotherapie wollte. Und dann ist aber in der Arbeit immer wieder deutlich geworden, wie viel Ressource Arbeit sein kann, also für wie viele das ein Ort von Identität, Sinnstiftung, Community ist und für wie viele es aber auch ein immenser Stressor ist, weil wir so verwoben sind heute damit. Und so hatte ich Herr H. vor mir, das war wirklich eine prägende Figur, einer meiner ersten Patienten in meiner Ausbildungsreise, der Führungskraft war, zweite Ebene, also sehr weit oben und sehr depressiv wurde, einen Burnout hatte und wir gemeinsam festgestellt haben, dass es auch mit ein Grund ist, dass er Führungskraft ist und dass er eigentlich lieber Experte sein müsste und dass da an diese Rolle Führungskraft so viel aufwertende Assoziationen geknüpft sind, dass es fast wie ein Verlust und Aufgeben sich anfühlte, zu sagen, aber es passt eigentlich gar nicht zu mir. Und deswegen wurde Führung immer klarer für mich und mentale Gesundheit in der Arbeitswelt. Und ich hatte irgendwie Lust, systemischer was zu machen, weil 1:1 weißt du selbst aus der Erfahrung, ist ganz, ganz tolle, wertvolle Arbeit. Aber es trifft immer nur die eine Person, die von der Klippe gefallen ist. Und niemand steht oben an der Klippe und sagt, hey, wartet mal ganz kurz, lass uns doch hier irgendwie agieren. Genau, also ich glaube, das ist so die professionelle Sicht. Und dann gibt es eine ganz persönliche. Also mein Papa ist selber Psychologe, selber Unternehmer gewesen und chronisch psychisch erkrankt und musste irgendwann seinen Job aufgeben. Es ist aber bis heute seine erste Frage am Telefon. Ist so, wie läuft der Job? Ja. Oh, ja. Weil wir was sehr Ähnliches tun. Ja. Und da habe ich mich gefragt, muss das so sein, dass Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen automatisch eigentlich berufsunfähig werden, aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen?
Guter Gedanke, ja.
Mhm. Und heute frage ich mich deswegen, was brauchen wir denn eigentlich, um einen richtig guten Job zu machen und trotzdem gesund zu bleiben?
Und fragt dich auch nicht nur, wie läuft's im Job, sondern wie geht's dir dabei?
Ja, am Anfang war ich dagegen, dass ich überhaupt Therapeutin werde, wie das immer so ist, wenn man die Welt dahinter kennt. Aber ja, also ich glaube, er findet das sehr beeindruckend, wie sich die Welt verändert hat, seitdem er selber in dieser Welt unterwegs war. Ja. Also ich finde, wir haben radikal entstigmatisiert in den letzten 10, 15 Jahren und darauf können wir alle ein bisschen stolz sein auch.
Wann hast du gemerkt im Arbeitsleben oder beziehungsweise woran merken wir, das ist jetzt nicht nur normaler Stress, sondern da braucht es mehr, nämlich professionelle Begleitung?
Also ich glaube, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Marker für. Häufig zum einen, wenn wir den Gedanken haben, brauche ich professionelle Hilfe, ist es wahrscheinlich ein guter Gedanke, dem mal zu folgen. Und dann geht es natürlich darum, wie lange lebe ich schon damit? Also kurzzeitiger Stress, akuter Stress ist völlig normal, das gehört zum Leben dazu. Aber wenn wir merken, Stress reduziert sich gar nicht mehr, sondern es ist wie so eine schwere Decke, die wir hinter uns herziehen, die wird einfach noch schwerer und noch schwerer und für mich normal, dann sollten wir das hinterfragen, weil es eben der chronische Stress ist, der so gefährlich ist für uns, sowohl psychisch als auch körperlich. Und das sind dann häufig so Merkmale wie, dass wir natürlich körperliche Symptome haben, wie Anspannung, verändertes Essverhalten, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, aber auch emotional einfach ganz dünnhäutig werden, uns Dinge ganz nahe gehen plötzlich oder wir schnell wütend werden. Aber auch so Faktoren, und die finde ich immer wichtig, weil ich auch sehr gerne arbeite, sowas wie, wenn das ganze Leben sich plötzlich anfühlt wie eine To-Do-Liste.
Ja.
Weißt du, also ich hake nur noch Dinge im Kalender ab und auch die Dinge wie bei mir morgen Kita-Fest im Nachmittag sollte mir Spaß machen, ne? Oder Freunde treffen auf einen Kaffee sollte mit positiven Erleben assoziiert sein, aber wenn es sich eigentlich nur anfühlt wie, ach scheiße, das muss ich jetzt auch noch, dann ist es häufig ein Zeichen, dass generell irgendwas zu viel ist. Also ich glaube, die Dauer, die Intensität und ja, wenn es diese innere Intelligenz gibt, diese Weisheit, die sagt, vielleicht wäre es hilfreich, damit nicht allein zu sein, ist das ein guter Grund.
Darauf schauen wir gleich nochmal ein bisschen eingehender, nochmal kurz zurückgeswitcht. Warum sprechen wir so viel über Leistung und Arbeiten und warum viel zu wenig darüber, wie es uns eigentlich dabei geht? Und warum ist es so wichtig, wie es uns dabei geht?
Ich glaube, wenn ich mir jetzt so die Wirtschaftsköpfe angucke, mit denen ich ja manchmal dann auch in solchen Diskussionen mich verhedder, dann ist eine Organisation, also Arbeit per se, erstmal zweckgebunden. Das Ziel ist, wir geben unsere Energie und werden dafür entlohnt. Damit gestalten wir irgendwie Wert in Form von Geld oder Produkten. Punkt. So, das war so der Vertrag, der ursprüngliche Vertrag, Arbeit gegen Geld. Und das hat sich natürlich radikal geändert. Ne? Ich glaube, Esther Perel hat es für mich einfach genial zusammengefasst, deswegen nutze ich ihren Spruch. Aber sie hat gesagt, back in the day we went to work to make a living. Mhm. Today we go to work to make meaning.
Oh ja, ja genau.
Na, also früher ging es darum, mein Job war zweckgebunden. Es ging darum, meine Familie zu ernähren und mein Purpose, mein Sinn war außerhalb. Ja. In der Familie, im Garten, in der Community, in der Religion. Mhm. All das ist ja heute ein bisschen zerbröselt und Organisationen sind so viel mehr als Zeit gegen Geld. Es ist ein Ort, wo wir wachsen, gestalten, uns weiterentwickeln, für andere Verantwortung übernehmen, wo wir vielleicht Sinn finden und sogar Freundschaften. Und das verändert natürlich auch unseren Anspruch an Arbeit. Aber wir können eben nicht all die kreative und menschliche Energie haben wollen und dann aber nicht Gesundheit dagegen als sozusagen Pendant bieten als Organisation, finde ich. Und Leistung handeln wir aufgrund von kapitalistischen Gedanken, glaube ich, immer noch so als Exponentialfunktion, also mehr ist mehr und wenn du das schaffst, dann schaffst du im nächsten Mal noch ein bisschen mehr,
genau.
Ohne sozusagen die Ressource darunter zu bauen.
Genau.
Und für mich ist Leistung eine Sinuskurve, also wir haben Tage, da können wir Peak-Performance zeigen und dann braucht es erstmal ein tiefes Durchatmen, bis wir dann wieder in die Peak-Performance gehen und diese Philosophien widersprechen sozusagen dem Wirtschaftsgedanken und deswegen gibt es viel Feedback für Leistung und ganz wenig Neugier dafür, was passiert in deinem Kontext, der die Leistung überhaupt erst möglich macht.
Genau, ist ja auch ganz einfach, ne, wenn man auf die Lebensprinzipien schaut, ne, nach dem Einatmen folgt das Ausatmen und das wechselt sich immer ab, ne? Und auf Leistung muss auch Pause oder sowas wie ne, Entlastung folgen, damit auch wieder die Belastung steigen kann. Das ist wie im Sport, auf ganz vielen Ebenen findet sich diese Sinuskurve, wie du sie gerade beschrieben hast und wird häufig viel zu wenig irgendwie berücksichtigt.
Ja, und wenn wir an Führungskräfte denken, ist vielleicht auch wichtig, woran wird denn die Leistung von Führungskräften gemessen? Und in ganz, ganz vielen Organisationen gibt es kein KPI, das sagt, mein Team ist gesund und macht das nachhaltig, langfristig und bleibt. Sondern für die meisten geht es erstmal um die ganz klassischen Zahlen, die am Ende hinten runterfallen. Das heißt, wenn ich mich als Führungskraft entscheide, wo gebe ich Feedback, wo packe ich meine Energie hin, dann geht es um das, was mir am Ende irgendwie, ne, Mehrwert bietet in meiner eigenen Bewertung. Und deswegen bin ich ja immer so ein Fan, wenn Organisationen so Teamaspekte und Gesundheitsaspekte als Teil der Performance Review verstehen, damit Führungskräfte incentiviert sind, das auch mitzudenken.
Mhm. Wenn wir nochmal auf Führungskräfte und den Gesundheitsgedanken schauen, ne? Viele Führungskräfte würden ja gerne ihre Mitarbeitenden unterstützen, wissen aber oft nicht wie. Warum ist diese Grauzone zwischen normaler Belastung und professionellem Unterstützungsbedarf so schwer zu durchdringen bzw. zu durchschauen? Also was macht diese Unterscheidung so schwierig?
Du meinst für Führungskräfte?
Für Führungskräfte, genau. Für Nicht-Geschulte, ne? Zu den Gesundheitsaspekt anbelangt.
Ich glaube, da hast du es gerade schon gesagt. Sie sind eben nicht geschult.
Ja.
Nee, aber das ist ganz wichtig. Also, weil erstmal ist es so, dass wenn Menschen in Führungspositionen gehen, dass ich glaube, so um die, je nach 40-60% aller Führungskräfte nie ein Führungstraining bekommen, sondern sie kommen aus dem Expertenhut und haben plötzlich menschliche Verantwortung mit all den Geschichten, die da dranhängen, mit all den Beziehungsdynamiken, die da dranhängen und haben keinerlei Ahnung, wie sie das halten, managen, begleiten sollen. Ganz wichtig, das heißt, Schulungsbedarf, wenn wir dann uns angucken, wie viele Führungskräfte sind ausgebildet für mentale Gesundheit, dann sinkt die Zahl nochmal deutlich rapider. Ungefähr ein Drittel aller Führungskräfte sagt, ja, ich erkenne Warnsignale bei meinen Mitarbeitenden. Heißt aber nicht, dass sie sich kompetent fühlen, das anzusprechen, das zu gestalten, zu halten, damit umzugehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Hebel, ist Führungskräften dieses Skillset zu geben, weil wir das nicht natürlicherweise können müssen. Vor allem nicht im Kontext Arbeit, also wo ja die Grenzen noch mal viel klarer sind. Also wo fange ich an als Führungskraft und wo höre ich auf? Weil ich soll hier nicht Therapeutin sein, aber es ist schon meine Verantwortung, Fürsorge zu zeigen und dafür zu sorgen, dass Menschen irgendwie sich gesehen, gehört und unterstützt fühlen. Also Training ganz wichtig und dazu gehört auch das Training meiner selbst, weil Führungskräfte eben eine immense Vorbildfunktion haben.
Ja, genau. Wie sieht es mit der Selbstfürsorge aus bei Führungskräften? Ich hatte nämlich auch neulich einen Klienten, der auch sagte, ja, er hatte so eine schwere private Zeit und das hat er sich versucht, nicht anmerken zu lassen als Führungskraft, in seiner Funktion als Führungskraft und dann dabei aber unglücklich kommuniziert. Und jetzt hatte er das Gefühl, das ganze Team ist gegen ihn und er wusste gar nicht, wie er da noch rauskommen sollte. Also wie wichtig ist da auch Transparenz und Selbstfürsorge für eine Führungskraft?
Ja, also für mich ist es der absolute Start, weil wir als Führungskraft ja mit allem unserem Verhalten und wie wir reden signalisieren, hey Leute, so macht man hier Karriere. Mhm. Ne? Also wenn du Stellern bist, dir nichts anhaben lässt, wenn du so tust, als wäre alles okay, obwohl du innerlich zerbröselst, dann bist du erfolgreich. Das heißt, wenn wir uns vom Team wünschen, dass sie sich verletzlicher zeigen, dass sie mit uns teilen, dass zu Hause gerade viel los ist und sie vielleicht abgelenkt im Meeting sitzen und das große Ziel vielleicht einen Monat nach hinten schieben müssten, damit sie es schaffen, ohne daran zugrunde zu gehen, dann muss ich ein Stück weit diesen Weg ebnen. Und wir wissen aus der Forschung, dass der Hauptfaktor für mehr Verletzlichkeit und Vertrauen ist mehr Verletzlichkeit und Vertrauen. Also wir brauchen immer jemanden, der die Tür aufmacht und sagt, hey, das ist sicher hier.
Das darfst du, genau. Das ist hier gestattet. Ich mach's vor und gebe sozusagen den Takt vor und
Genau. Und im Moment wissen wir, dass nur 30% aller Führungskräfte gesunde Verhaltensweisen im Job vorleben. Das heißt, wenn ich zwar sage als Chefin, hey, du, geh mal nach Hause, ne? Du hast 2 Kids, ist gerade viel, mach mal pünktlich Feierabend und dann heimlich übernehme, was du fallen lassen musst, damit du gehen kannst und das mache ich durchgehend, dann ist das auch kein gesundes Signal für das Team. Ne? Sondern es ist wieder die Frage, ich darf das zwar, aber es ist die eigentliche unausgesprochene Erwartung, ich müsste das auch machen. Das heißt, Vorbildfunktion in unserem Verhalten ist total wichtig, aber auch, wie viel weiß ich über meine eigene emotionale Landschaft innerlich. Ne? Also wenn ich irritiert als Führungskraft ins Meeting stimme und sage, scheiße, wenn wir das jetzt nicht machen, dann fahren wir das gegen die Wand. Kannst du aber glauben, dass das Nervensystem aller im Raum macht. Ne? Ja. Das heißt, auch ich bin natürlich ein ganz großer emotionaler Ansteckfaktor. Ne? Und wenn ich nicht weiß, wie es mir geht und wenn ich nicht weiß, wie Stress sich bei mir zeigt, mein Team weiß das im Zweifel, dann habe ich aber auch wenig Handlungsmacht, dagegen zu steuern. Deswegen halt gibt es für mich so einen Dreiklang. Das eine ist Selbstreflexion. Kenne ich mich? Kenne ich meine Dynamik? Kenne ich mein Stresssystem? Weiß ich, wie ich mit Emotionen umgehen kann und wie die sich verbreiten, wenn ich es nicht tue? Dann eben Selbstoffenbarung. Wie viel von mir kann ich hier zeigen? Und da geht es für mich nicht um die privatesten Dinge.
Ja.
Aber kann ich persönlich werden? Also kann ich sagen, hey, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus. Wenn ich ans Handy springe im Meeting, hat das nichts mit euch zu tun. Ich muss das kurz klären. Darf ich das? Und der dritte Faktor ist halt Selbstführung. Also wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag so, dass Gesundheit irgendwie stattfinden kann, trotz hoher Ziele und vielen Menschen, die an mir ziehen.
Zurück den Blick auf die Mitarbeitenden. Warum warten Führungskräfte oft so lang, bis sie in den Kontakt gehen, also beziehungsweise bis bevor sie Themen ansprechen? Ist das die Sorge davor, in Kontakt zu gehen oder die Sorge davor, was falsch zu machen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Berührungsängste spielen eine ganz große Rolle. Wir wollen nichts Falsches sagen. Wir wollen niemanden auf den Schlips treten. Wir wollen nicht, dass jemand denkt, wir sind irgendwie intrusiv. Ne? Also wir gehen zu weit. Oder wir liegen daneben, haben es vielleicht komplett falsch gelesen. Ich glaube, Berührungsängste ist ein ganz großer Faktor. Ein zweiter Faktor ist tatsächlich, glaube ich, eine fehlende Sensibilität dafür. Also was sind denn die ganz subtilen Zeichen? Ne? Also weil wir sehen dann häufig, oh, jemand ist krank, ist nicht da. Okay, da scheint was los zu sein, weil er ist regelmäßig krank. Was ist da los? Das ist aber natürlich nur das ultimative Signal. Und häufig, wenn wir zurückgucken, sehen wir das Monate vorher schon, was so langsam bergab ging. Genau, Berührungsangst und Stigma. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, nicht nur Führungskräfte, die das eigentlich negativ bewerten oder immer noch so Sätze im Kopf haben wie, hä, also dann zieh dich doch da raus, ne? Du musst halt aufstehen und Menschen treffen, mach doch mal, geh doch mal zum Sport. Und deswegen da nicht in den Kontakt gehen, weil sie gar kein Bild davon haben, welchen Mehrwert das vielleicht auch stiften könnte.
Und welche Signale genau wären das, die Führungskräfte sehen könnten oder auch sollten?
Ich glaube, was wir ganz oft übersehen, sind die intelligenten Kompensationsstrategien, die Menschen zeigen, wenn sie das Gefühl haben, mir schwimmen hier die Fälle davon. Denn ich weiß ja vielleicht nicht, ob die Person Magen-Darm-Beschwerden hat. Ich weiß auch nicht, schläft er schlecht? Ich weiß auch nicht. Ne? Also es gibt ja viele dieser Signale, die ich vorhin erklärt habe, die wir nicht bei anderen wahrnehmen können, zwangsläufig. Ja. Aber was wir vielleicht sehen, ist, dass die Mitarbeiterin, die eigentlich immer ziemlich laut im Meeting ist und eine Meinung hat, plötzlich ruhiger ist, unsicherer ist, sich mehr Rückversicherung sucht.
Verhaltensveränderungen.
Genau, genau. Ne? Vielleicht sehen wir, dass Menschen perfektionistischer werden oder also sich so festkrallen plötzlich. Oder wenn wir ganz häufig übersehen, sind die typischen High-Functioning Personen, das heißt Menschen, die vielleicht schon mit Angst oder Depressionen zu tun haben, aber eine extrem intelligente Schale, Maske entworfen haben. Es sind die immer lacht, ne? die immer total adrett gekleidet ist. Er, der alle Bälle in der Luft hält und keiner weiß wie. Oder die Person, die immer einen zu Hilfe springt, aber selbst nie danach fragt. Also ne, das versuche ich Führungskräften immer auch zu sagen, so ask your strong people too, how they are.
Okay, also frag nachfragen. Auch die Starken. Einmal lieber mehr nachfragen als, ja.
Also zu gucken, verändert sich Verhalten und das ein bisschen länger beobachten, nicht nur einmal, aber vielleicht über 1-2 Wochen. Und wenn das so bleibt, dann tatsächlich sich trauen, das einfach mal als liebevolle Wahrnehmung zu teilen und zu sagen, kann es sein, dass da bei dir gerade was los ist.
Du hast schon gerade die Tür geöffnet, ne? Wie könnten das Führungskräfte optimalerweise, oder das muss ja gar nicht optimalerweise sein, ne? Wie könnten sie es ansprechen? Was wären gute Sätze dafür?
Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist natürlich erstmal der Kontext, also das nicht vor anderen tun. Alles schon erlebt.
Meeting.
Alles schon erlebt.
Und wirklich.
Genau, also nicht vor anderen zu tun und dann auch nicht sowas zu sagen, wir alle denken, dass du jetzt seit Wochen, ne, also so nochmal so die imaginäre Unterstützung in den Raum holen, sondern im 1:1, in einem Raum, wo man nicht reingucken kann oder am besten sogar bei einem Spaziergang, also informeller, damit es weniger bedrohlich wirkt. Auch weil, wenn Menschen nebeneinander laufen, wir keinen Blickkontakt halten müssen, was ein großer Vorteil sein kann. Und dann zu sagen, hey, darf ich eine Beobachtung mit dir teilen?
Ja, sehr schön.
Mir ist aufgefallen, dass dann das Verhalten ganz genau beschreiben. Ne? Also, dass ich dich eigentlich kenne als die Person, die immer hier schreit bei jedem Projekt. Und in den letzten Wochen warst du eher ruhiger. Und ich habe mir die Frage gestellt, ne, ob bei dir gerade einfach was los ist, was ich gar nicht sehe. Also was ist der Impact dessen, was ich wahrnehme? Und dann zu fragen, resoniert das mit dir? Wie landet das bei dir? Magst du was teilen? Mir ist aber ganz wichtig, dass Führungskräfte auch sagen, bitte sag mir, wenn ich eine Grenze übertrete.
Ja, super, genau.
Na, also wenn ich gerade zu weit gehe, dann musst du einfach sagen, hey du, ich möchte darüber nicht sprechen, das ist total in Ordnung, das ist nur eine Einladung. Ne? Das ist nur was ich mit dir teilen wollte, vielleicht liege ich komplett daneben. Ich will nur, dass du weißt, ich bin hier und wir können da gerne drüber sprechen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges Credo. Also jedes Gespräch ist erstmal nur eine Einladung und keine Erwartung. Also wir können nicht erwarten, dass die Person alles teilt und sagt, ja, gar kein Problem, komm, wir rutschen in den Lösungsraum. Vielleicht blockt die Person aus privaten Gründen, aus kulturellen Gründen, aus Vertrauensgründen. Das ist okay. Und trotzdem vielleicht lieber einmal mehr fragen als zu wenig.
Genau, jetzt erinnere ich mich nochmal an so einen Satz, den ich bei einer Kollegin auf der Seite gelesen habe. Es ist niemals zu früh, aber manchmal zu spät, ne, wenn es um Konflikte geht und eigene psychische Belastung oder auch anderer psychischen Belastung. Also das vielleicht mal im Hinterkopf, ne, dass man es eigentlich, dass es lieber einmal mehr als einmal zu wenig ansprechen sollte. Wie kann ich denn als Führungskraft empathisch bleiben, ohne Grenzen zu überschreiten?
Also jetzt gibt es ja so Kandidaten, so Führungskräftekandidaten und davon treffe ich ganz, ganz viele, weil es gibt immer, also es gibt ja in der Wirtschaftswelt ein sehr negatives Bild häufig von Führungskräften, was sie alles nicht tun und was sie tun müssten. Ich erlebe aber auch ganz viele Führungskräfte, die extrem empathisch und extrem fürsorglich sind, sich aber sehr eingeschränkt fühlen vom System und den Möglichkeiten, die die Organisation ihnen gibt, tatsächlich auch so zu handeln. Das heißt, ich habe schon Führungskräfte erlebt, die sich sehr tief in private Herausforderungen gewühlt haben, ne, Scheidungsanwälte gesucht haben, keine Ahnung, Unternehmen für Umzüge besorgt haben und so weiter. Also das kann instrumentell natürlich unterstützend sein. Aber auch bei HR-Kräften gibt es 38% aller HRler, die nach der Arbeit noch private Mental Health-Nachrichten mit Mitarbeitenden hin und her schreiben, wenn sie wissen, da ist was los. Also manchmal sind ja die Grenzen sehr porös. So.
Ja,
auch weil wir eben helfen wollen,
irgendwie
ein Zeichen setzen wollen, hey, wir sind hier. Für mich ist gesunde Empathie immer der Unterschied zwischen caring und carrying.
Ah, schön. Oh, das muss ich mir merken.
Sehr also schön. Zwischen, ja. Ich sorge mich um dich, du bist ja. mir wichtig und ich trage dich.
Aber du trägst, ach so, ich dachte ja, aber du trägst es bitte. Ja.
Nein, aber es ist ja wichtig, ja. ne? Also ja, ja, klar. Wir können Menschen ja. natürlich nicht tragen, vor allen Dingen nicht in privaten Problemen, in beruflichen ist das anders. Also so meine Grundregel ist immer, Aufgabe der Führungskraft ist der Impact der psychischen Symptomatik, nicht die Ursache.
Ja.
Außer die Ursache liegt im Job. Wenn es sich um einen Teamkonflikt handelt, wenn wir diskriminiert wurden, wenn was auch immer, dann ist es mein Job als Führungskraft zu sagen, was ist die Ursache, wie können wir die beheben, weil das ist in meiner Verantwortung. Wenn wir jetzt von einer privaten Scheidung sprechen, klar. können wir darüber sprechen, okay, wie wirkt sich die Scheidung denn gerade auf deine Arbeit aus, auf deine Fähigkeit, die Ziele zu erreichen, auf deine Kommunikation, was brauchst du da von uns, damit du das trotz der Herausforderung, die ich nicht lösen kann, irgendwie besser hinbekommen, dass du dich das unterstützt fühlst. Und das ist, glaube ich, so, also ganz wichtig, unser Job ist caring, aber nicht carrying und uns darin nicht zu verlieren, genau, weil wir zwar eine Fürsorgepflicht haben, rein arbeitsrechtlich, aber Menschen natürlich ihr eigenes Leben mitbringen, das deutlich komplexer ist. Also die Ursachen für psychische Erkrankungen insbesondere sind deutlich komplexer als nur Arbeit oder nur privat. Es ist meistens ein Konglomerat von allem.
Jetzt haben wir viel davon gesprochen, warum Mitarbeitende dafür profitieren und wie Führungskräfte das sozusagen erkennen und ansprechen können. Aber warum ist es für Unternehmen denn so immens wichtig, dass ihre Mitarbeitende gesund bleibt.
Good health is good business. Also es gibt einen ganz knallharten Business Case, der natürlich, weil Gesundheit so viele weiche Faktoren berührt, immer schwerer festzuhalten ist. Aber es gibt ganz viel Studien, zum einen die Effekte zeigen, was heißt eine negative Arbeitskultur für Gesundheit, was heißt eine gesunde Arbeitskultur für Gesundheit und damit auch Leistungsfähigkeit, Retention, also wie lange arbeite ich da eigentlich, unzählige Forschung dazu. Auch in der Rolle der Führung. Und es gibt auch von Deloitte zum Beispiel viele Business-Case-Berechnungen. Also was ist denn der Return on Investment? Und der liegt bei mentaler Gesundheit zwischen, wenn ich $1 investiere, zwischen $4 und $9, die ich zurückbekomme.
Wow.
Je nach Phase, wo ich investiere. Ne? Ja. Also Prävention versus Rehabilitation und so weiter. Und wir wissen, die Leute bleiben länger. Wir erreichen unsere finanziellen Ziele schneller.
Genau.
Deutlich schneller, bis zu zweimal, sogar dreimal schneller, je nach Studie. Wir haben einfach eine höhere auch Empfehlungsrate von Menschen.
Ja.
Und es sind einfach volkswirtschaftlich, sind das Milliarden, von denen wir sprechen, allein in Deutschland. Weil jeder weiß, wie viel Fehltage kosten. Das hochmultipliziert sind viele, viele, viele Millionen, die wir stattdessen investieren könnten, um ein besseres System zu bauen.
Welche Rolle spielen denn psychologische Sicherheit, Kommunikationskultur, das ist gerade schon mal kurz angekratzt, und vor allem die Klarheit über Zuständigkeiten.
Mm. Ja, das ist ja immer so schön für mich, dass alle die sich mit New Work oder mit neuen Arbeitswelten beschäftigen, genau das Gleiche sagen wie ich, weil alles, was auf neue Arbeit einzahlt, zahlt auch automatisch auf gesunde Arbeitswelten ein. Denn was wollen Menschen? Menschen wollen gesehen werden, gehört werden, sie wollen wirksam sein und sie wollen irgendwie dafür so entlohnt werden, dass sie existenziell nicht in Bedrohung leben. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, du hast jetzt unterschiedliche Dinge angesprochen, aber wenn es um psychologische Sicherheit geht, also was wir ja hoffen, ist, dass Menschen, die gesund sind, mehr Zugang zu kreativen Ideen haben, zu vielleicht auch Alternativen zu, die sich trauen, das Selbstbewusstsein zu haben, Risiken anzusprechen, die Ziele setzen, die größer sind als sie selbst. Alles Dinge, die für mentale Gesundheit stehen. Aber dafür brauche ich natürlich eine Vertrauenskultur, dass ich das auch sagen darf.
Und ich höre da auch so eine Innovationskraft raus.
Ja.
Ne? Also das macht also uns auch innovativ, ne? wenn wir an Neues denken und schaffen.
Genau, und dann brauche ich natürlich aber die Kultur, wo ich das auch reintragen darf. Ne? Also weil das Schlimmste ist, sich zu melden und zu sagen, ich habe Ideen. Und die Organisation sagt immer, nee. Dann verlieren wir das sehr, sehr schnell. Und das frustriert und raubt Menschen eben dann Vertrauen und irgendwann dann auch bestimmte Gesundheitsqualitäten. Beim Thema Kommunikation, ich meine, wir alle können uns ja fragen, was sind so die Momente, wo ich zu Hause am Abendbrottisch sitze, mit den Augen rolle und mir denke, und mecker über meinen Job. Das sind meistens Beziehungsmomente, also Enttäuschungen, Dinge, die Menschen mal wieder gemacht haben, die sie nicht gesehen haben. Also meine Firma heißt mit Absicht Between People, weil ich glaube, everything happens between
dafür
people.
Dafür nützt statt. Ja, absolut.
Die schönsten Momente und die frustrierendsten Momente. Ja. Das heißt, darin liegt natürlich ganz, ganz viel Magie. Wenn wir Beziehungsdynamik denken können, und das heißt nicht konfliktfrei, sondern konfliktfähig, dann können wir ganz viele dieser Nervfaktoren, die uns so nach und nach irgendwie Energie ziehen, viel früher ansprechen und vielleicht viel lösungsorientierter dann auch anfassen und verändern. Und eines der schlimmsten Dinge für Mitarbeitenden ist, wenn sie das Gefühl haben, nicht zu wissen, woran sie sind. Also das erleben wir ganz viel so in Change-Prozessen.
Absolut.
In transparente Kommunikation.
Nicht mitgenommen werden. Ja. Kommt erst die innere Kündigung, dann irgendwann die äußere Kündigung.
Genau, ne? Wir fühlen uns halt einfach veräppelt. So, ich gebe hier alle meine Energie und ihr vertraut mir nicht mal Mühe mit der Strategie. Ich will wissen, woran ich bin, weil Unsicherheit für mich viel schwieriger auszuhalten ist als eine sichere, schlechte Nachricht. Mhm. Deswegen sagt man immer, ne? Schlechte Nachrichten sind nicht wie guter Wein. Sie werden nicht besser mit dem Alter. Die müssen raus auf eine empathische Art. Deswegen Kommunikation ist everything, sagt man immer. Ne? Genau, ganz, ganz wichtig.
Und wir kreieren Realitäten anhand unserer Kommunikation. Ne? Also aus systemischer Sicht. Ne? Konstruktivismus ist ja das, was wir miteinander in der Kommunikation erschaffen, ist unsere Realität, die wir miteinander haben. Ne?
Ja, total. Und wir haben vielleicht vollkommen unterschiedliche Perspektiven auf dieses Gespräch gerade, aber sprechen nie drüber, gehen davon aus, ja, wir verstehen uns. Und erst am Ende merken wir, scheiße, wir sind falsch abgebogen. Und auch das ist total normal. Ne? Aber wie gehen wir dann damit um? Also wie gehen wir mit Fehlern, mit Missverständnissen um? All das sind ja so Dinge, die uns dann nachts wach halten, wenn wir denken, scheiße, ich habe die E-Mail falsch geschrieben, da war ich unhöflich. Ja. Das sind ja oft diese Mikromomente. Und ich weiß gar nicht mehr, was war das Dritte, was du gesagt hast?
Weil sagt ihr sofort, Klarheit über Zuständigkeiten.
Ja, Verantwortungsdiskussion.
Auch in Change-Prozessen oft zu bemerken. Also Klienten sagen mir oft, häufig, ja, es hat sich jetzt alles geändert, jetzt mache ich plötzlich was ganz anderes als das, für wofür ich irgendwann mal eingestellt wurde. Und eigentlich ist es gar nicht so mein Bereich. Ne? Und wissen gar nicht mehr, was ist denn eigentlich alles meine Aufgabe.
Super wichtig. Und irgendwie auch was, wo alle denken, ja, ist ja klar. Redet aber keiner drüber. Und dann denken alle bringen den Müll raus, aber passiert halt nicht. Und so haben wir natürlich beides. Also wir haben zum Teil, dass Verantwortlichkeiten dann runterfallen, weil immer jemand denkt, das übernimmt wer anders. Oder Sachen doppelt gemacht werden. Ganz typisches Silo-Problem, ne? Dass zwei Organisationsstrukturen an den gleichen Sachen arbeiten, aber nicht miteinander kommunizieren und merken, hey, wir hätten auch irgendwie das zusammenlegen können und Kraft sparen können. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, was du gerade beschreibst, ist, arbeite ich noch in meinen Stärken und in meiner Bedeutung?
Absolut.
Na, also tue ich das, wo ich richtig gut bin? Tue ich das, wo ich zwar nicht gut bin, aber gut werden will? Und tue ich das, wo ich am Ende des Tages nach Hause gehe und denke, ja, geil.
Ja.
So, das war bedeutungsvoll für mich.
Das hat mir wieder einen Sinn gegeben. Ne? Da sind wir wieder bei der Sinnhaftigkeit unserer Arbeit.
Genau. Ne? Und das ist dann Jobcrafting. Also zu sagen, wie passe ich die Rolle zum einen daran an, was die Organisation braucht, aber natürlich auch an das, was ich brauche, was ich geben kann. Auch super relevant übrigens, wenn unsere Energie sinkt und wir nicht mehr so viel geben können, dann den Job so zu bauen, dass ich mehr in meinen Stärken stehe und mehr in dem, was mir so Autopilot von der Hand geht. Also ein ganz tolles Tool, um Menschen zu begegnen, die gerade strugglen. Genau, aber das ist total wichtig. Also Verantwortung, wir wollen Verantwortung übernehmen, aber wir müssen verstehen, für was, warum, an wen kommuniziere ich das und hat das einen Mehrwert. Und wir wissen gerade, sagen Menschen, dass sie 42% ihrer Arbeit mit Fake Work verbringen.
Ist das so?
Ja.
Sagt man, oha.
Also mit Dingen, die man mal zwar macht, der Report, der muss gemacht werden, liest keiner, super, die so bürokratische Systeme aufrechterhalten, aber weder Impact haben, noch Purpose und du da sitzt und denkst, okay, in diesen 42% hätte ich gefühlt unsere Organisation neu strukturieren können, aber vertraut mir keiner mit. Genau, also da steckt ganz, ganz viel Musik drin und das hat häufig nichts mit noch mehr von was tun zu tun, sondern mit weniger. Also Dinge loslassen, die einfach nicht mehr relevant sind. Und da räumen zu wenig Organisationen so richtig bewusst auf.
Und was bräuchten Sie, um da aufzuräumen? Also wie könnten Sie das sozusagen effizienter gestalten?
Also ich glaube, man kann ja erstmal fragen, also die Organisation an sich kann natürlich ganz viel machen. Amazon zum Beispiel hat das in der großen Restrukturierung gemacht. Die haben gesagt, okay, wir ertrinken in Bürokratie. Das kostet uns Kraft, Menschen, Zeit. Und der CEO hat dann eine E-Mail-Adresse ins Leben gerufen, bureaucracy@amazon.com, wo Mitarbeitende, egal was sie an Prozessen, die doppelt waren, sinnlos waren, unklar waren, konnten sie einfach an diese E-Mail-Adresse schicken. Binnen von Tagen hatten sie tausende E-Mails mit Ideen, was man anders machen kann. Also das große Gehirn der Organisation nutzen, das ist, glaube ich, so der eine große rausgesoomte Weg. Ich nenne das ja mal Diagnose Bürosklerose, ne? Also wo sind wir so verknöchert in unseren Prozessen, dass wir nicht mehr vorwärts kommen. Aber die Frage ist ja auch, was kann jeder Einzelne im Team irgendwie machen? Und da ab und zu mal so eine Teaminventur zu machen, angefangen bei Meetings. Ne? Lasst uns radikal in diesen Kalender gucken. Und wenn wir jetzt heute nur noch 50% der Zeit hätten, welche Meetings würden wir streichen? So, und das mal ausprobieren und sie erstmal streichen und gucken, ob sie von alleine wiederkommen oder nicht, weil sie keiner vermisst. Oder ne, so selber irgendwie zu sagen, okay, welche Prozesse sind irgendwie für uns unklar, welche Verantwortungen, lass uns hingehen und das machen. Aber dieses Rauszoomen, das machen die meisten Teams schon nicht, weil sie knietief in den To-Dos stehen und deswegen immer in diesem Wiederholungsloop stecken bleiben. Aber da regelmäßig aufräumen, also wir in unserer Firma, wir sind natürlich klein, aber ich habe maximal 7 Meetings in der Woche, maximal. Inklusive Kundenmeetings. Ne? Also ich mache nicht so viele Meetings. Die sind hocheffizient. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Ciao, Leute. Ich muss arbeiten. Also liebevoll, ne? Aber dann findet das Soziale woanders statt und ist auch okay. Und sich zu fragen, was brauchen wir, damit wir uns frei genug fühlen, unseren Job in der Arbeitszeit zu schaffen und eben nicht abends dann noch, weil ich in 8 Meetings Infos gesammelt habe, aber keine verarbeiten konnte.
Ja, genau, ja. Jetzt mal einen Blick auf die Unternehmen. Jetzt haben wir viel über Führungskräfte gesprochen, aber welche Strukturen bräuchten denn Unternehmen, damit mentale Gesundheit eben nicht an einzelnen, sehr bemühten Führungskräften hängen bleibt?
Mhm. Oh, das ist ein ganzes Strategie-Framework. Ich mache es jetzt aber nicht so kompliziert. Haben wir 2 Stunden Zeit? Nee, aber es gibt so 3 ganz große Ebenen. Einmal das Wer, das Wie und das Was. Also ganz häufig erlebe ich extrem begeisterte HRler, die irgendwann gehört haben von oben, mach doch mal ein bisschen Mental Health. Und dann sitzen die da und denken sich, tolles Thema, super wichtig, alle kratzen am Burnout, okay, kriegen ein kleines Budget und dann los geht's. Auch da fehlen häufig Skills und Entscheidungsmächte. Das heißt, wenn wir von Wer sprechen, kann es nicht nur HR oder das Entwicklungsteam sein, also Learning und Development Team, sondern es müssen Leute sein, die an Machthebeln sitzen. Heute ist es so, in einem von 10 Vorständen wird das Thema Gesundheit überhaupt nur besprochen.
Wirklich?
Ja. Das heißt, die kriegen manchmal einen Flag, so hey, die Krankheitszahlen, also Fehlzeiten, ne? Ja. Gibt es ja immer Fehlzeitreports und so weiter. Das ist dann dramatisch, weil das kostet uns ja Geld. Aber alles, was subtil darunter wabert, gucken wir uns eigentlich gar nicht wirklich an.
Gut, ich bin auch hier in unserer Bubble, ne? Genau. Der mentalen Gesundheit. Deswegen kann ich es kaum glauben, aber es ist wirklich mal spannend, das ne, von der Sicht zu sehen.
Genau, ne? Das heißt, da ist schon mal die Frage, wer ownt denn das Thema ganz oben? Also gibt es jemand, der mit seinem Namen für dieses Thema steht und sagt, hey, am Ende rollt auch mein Kopf, wenn die Zahlen nicht dementsprechend, die wir eigentlich liefern wollen. Also so wie wir Sustainability Reports brauchen, die wir extern zeigen müssen, fände ich schön, wenn wir das für Gesundheit genauso hätten, weil dann ist so ein bisschen mehr Druck im System. Es gibt Organisationen, die zumindest Anteile von Gesundheit in einzelnen C-Level-Positionen verankern und das ist natürlich mega wertvoll, weil dann steht da ein Name drauf. So. Und damit ist die Accountability ganz anders. Das ist ein Wer. Na, also nicht nur, ja, macht mal, hier ist Budget, sondern, was super ist, was auch schon fehlt bei vielen, aber zu sagen, wir stehen dahinter. Und das Zweite ist, dass es dann ein crossfunktionales Team braucht, das das Thema umsetzt. Also nicht nur HR, sondern Menschen, die auf der Fläche sind, in der Fabrik, Menschen, die mit den IT-Lern zusammen das Thema besprechen, in deren Sprache, in deren kulturellem Kontext, weil wir zum Beispiel ganz häufig sehen bei Firmen, die viel Menschen im Feld haben, zum Beispiel Postbeamte oder ne, irgendwie Elektroniker, und so weiter, die brauchen ganz andere Sachen als wir Wissensarbeiter.
Klar.
So, ja. Ne? Die haben keinen Zugang zum gesunden Mittagessen, da fängt es ja schon an. Das heißt, damit wir alle Stimmen aus der Organisation hören, braucht es dieses breite Mental Health Team eigentlich, was sich darum kümmert.
alle Ebenen bedenkt und mitnimmt.
Genau. Und dann eben auch Strategien entwickelt. Ja. Also ein Angebot des BAS ist Führungskräfteentwicklung, aber eine Produktionsführungskraft muss anderes Wissen zusätzlich haben vielleicht, weil es vielleicht mit 10 Kulturen zusammenarbeitet auf 12 Sprachen. Das sind wirklich ganz andere Herausforderungen als jetzt vielleicht das Marketing-Team, ne, wo alle sowieso die ganze Zeit darüber erzählen, wie es ihm privat geht. Also jetzt mal so, um die Stigma-Boxen aufzumachen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es sind einfach unterschiedliche kulturelle Faktoren. Das heißt, ein Leadership-Training muss unterschiedlich aussehen vielleicht, um dem gerecht zu werden. Genau, also das ist ganz wichtig, dass wir gute Daten haben und gute Personen, die dafür stehen und auch als Ambassador für dieses Thema vorantreten. Das Wie ist insofern wichtig, als dass wir den gesamten Zyklus uns angucken müssen. Was wir heute haben, ist, dass viele Organisationen super gut sind im letzten Schritt, nämlich Behandlung und Rückführung. Nämlich der BEM-Prozess, ne? Wenn Menschen lange ausfallen, gibt es ganz klare Vorgaben, was müssen wir tun. Aber dieses ganze Ding davor, also zum einen Prävention, als auch Intervention, wenn schon erste Symptome da sind, so frühe Hilfe nennt man das, da coole Angebote zu haben, hilft natürlich, dass nicht so viele ausfallen. Und da gibt es natürlich unzählige Apps und Programme und Stressmanagement-Workshops und so weiter. Das ist alles total wichtig. Aber es braucht halt irgendwie ein kulturelles Fundament dafür. Also, ne, weil ich sage immer, niemand kann irgendwie unrealistische Workloads wegmeditieren. Also kann ich noch so viel im Stressmanagement-Workshop sitzen. Ja. Wenn mein Zielsystem nicht passt, wenn meine Führungskraft eine toxische Kultur baut, so sitze ich da halt drin. Das heißt, da braucht es die Verantwortung von der Organisation, dahin zu gucken und zu sagen, was von dem, was wir machen, ist es nicht so richtig gesundheitsförderlich oder trägt sogar zur Ungesundheit bei? Wo profitieren wir auch davon?
Wollte ich gerade sagen, darauf wollte ich gerade einsteigen, als du sagtest Ausfälle, ne? Warum, weshalb, wieso profitiert denn ein Unternehmen von gesunden Mitarbeitenden?
Mhm. Genau, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, ja. Aber da hängen dann so Dinge dran, wie nämlich, was machen wir eigentlich? Das eine sind die Dienstleister, wie auch das Fürstenberg-Institut, super wichtig, externe Ansprechpartner zu haben, anonym, ne? Also wirklich auf Knopfdruck sozusagen verfügbar. Aber es braucht auch die Bereitschaft der Organisation, das Arbeitsdesign zu verändern. Wie arbeiten wir hier? Wie funktioniert Wertschätzung? Wie funktioniert psychologische Sicherheit? Also diese ganzen Containerfunktionen. Also nicht nur dem Fisch zu sagen, schwimm mal schneller, sondern das Wasser des Fisches so zu machen, dass es nicht ganz trüb und ungesund ist. Und das ist die Kulturaufgabe, die wir haben.
Gerade haben wir darüber gesprochen, wie wichtig mentale Gesundheit auch für die Kostenstruktur eines Unternehmens ist. Warum kommt dieses wichtige Thema dann nur in einem von 10 Fällen vor? Also in 9 Vorständen von 10 eben nicht.
Also wichtig ist vielleicht nochmal, es ist schon so, dass ungefähr ein Drittel aller Organisationen proaktiv was tut, also mehr als nur einer von 10. Aber es ist eben häufig lokalisiert weiter unten in der Organisation. Das heißt natürlich, dass, haben wir gerade schon gesagt, der Wirkungskreis so gering sein kann, je nachdem, wie Organisationen sich organisieren. Ich glaube, einer der Gründe, warum es noch so wenig relevant ist, ist zum einen Wissen, also wirklich Aufklärung. Denn die ganz großen Corporates haben dafür seit 100 Jahren das BGM. Ne? Es gibt Leute, die das machen. Aber wenn du in den Mittelstand gehst, in kleine Organisationen, in vielleicht eher Produktion und so weiter, ist das ein Thema, was einfach noch keine Relevanz hatte in der eigenen Wahrnehmung. Das Zweite ist, dass wir natürlich jetzt im Moment in wirtschaftlich sehr engen Verhältnissen arbeiten und leben und gerade die Budgets radikal gekillt werden. Das haben wir schon bei Diversity, Equity und Inclusion gesehen. Und zumindest aus meiner Wahrnehmung ist das bei Gesundheit auch so, dass die Budgets enger werden, weil wir gucken nur auf das Zweckgebundene. Ne? Womit verdienen wir Geld? Und wir gucken vielleicht nicht genug darauf, wo verlieren wir Geld.
Genau, und den Rückkopplungseffekt, den das ja auch hat.
Ja, genau. Und wir haben eben diese riesen Restrukturierungen. Und das hatte ich jetzt in 2 Organisationen, die dann was machen wollten für Führungskräfte und dann gesagt haben, ach nee, die brauchen doch keinen Support beim Kündigen von 2000 Leuten. Und denkst du, ja, weiß ich nicht genau. Aber wo sie sagen, okay, wir haben das Geld nicht, also streichen wir das. Und ich verstehe das aus dem Impuls heraus, aber logisch ist es für mich trotzdem nicht. Ja, und deswegen werde ich eben nicht müde, Awareness zu schaffen und auch auf den hohen Ebenen darüber zu sprechen, auch gerne mit Megatrends, also nicht nur, das ist mein Bauchgefühl, das könnte wichtig sein, sondern hey, hier, guck mal, das sagt die Forschung.
Ja.
Und auf der anderen Seite Mitarbeitenden und Teams trotzdem Tools an die Hand zu geben, was zu machen, auch wenn ganz oben noch nicht so weit ist, weil sonst entsteht so ein Hilflosigkeitsloch irgendwie.
Was würdest du sagen, macht für dich in kurzen Sätzen gesunde Führung aus und Was würdest du gerne noch erwähnen, was wir heute noch nicht erwähnt haben?
Mhm. Vielleicht so ein ganz wichtiges Credo ist, Neugierde liegt auf der anderen Seite von Bewertung.
Mhm. Oh, ja.
Also wir sind auch in unserer Rolle gezwungen zu bewerten, Leistung zu bewerten, Verhalten zu bewerten. Wir sehen irgendwie so ganz kleine Ausschnitte. Ne? Wir sehen die Rechtschreibfehler, die du machst an einer wichtigen E-Mail zum Kunden. Und ich denke, ach, wieso macht sie das nur? Wir sehen die Kollegin, die irgendwie eine Mega-Präsentation rockt vom C-Level, obwohl sie ganz viel auf dem Tisch hat und zwei kleine Kinder. Und wir denken uns, hä, wie macht sie das nur? Was wir aber ganz oft nicht sehen, ist die harte Arbeit, die dahinter steht. Also vielleicht, ne, die Rechtschreibfehler sind deswegen passiert, weil ich zwei Kinder zu Hause habe, alles drüber und drunter geht und ich einfach nur froh war, dass diese E-Mail raus ist. Oder die Kollegin, die es zwar gerockt hat, aber drei Nächte wach lag, das irgendwie versucht hat, alleine zu perfektionieren, sich nicht getraut hat, um Hilfe zu fragen. Also habe ich Neugierde hinter der Leistung. Gucke ich, was ist der Kontext der Leistung? Vor allen Dingen, wenn ich denke, sie reicht nicht. Mhm. Mhm. Ja, und nicht dann immer direkt zu denken, oh ja, Performance Improvement Plan, so, das läuft hier nicht. Ne? Oder du bist vielleicht falsch auf der Rolle. Oder ich hätte mehr von dir erwartet. Ja. Sondern zu sagen, lass mich doch erst mal fragen, gibt es irgendwas im Kontext, was ich nicht sehe, was Einfluss darauf hat, wie du hier tagtäglich durch die Tür kommst? Denn den Fehler habe ich gemacht in meiner HR-Rolle. Ich war mal kurz in HR, einer Designagentur. Und ich bin Therapeutin, war ich auch da schon. Und ich war auch so, wir waren irgendwie enttäuscht in Häkchen von der Leistung von einem Senior Lead. Und dann saßen wir in einem Gespräch und haben schon über Performance, Improvement und so gesprochen, was wir denn jetzt brauchen und so. Und dann erst irgendwie relativ spät im Gespräch habe ich gesagt, warte mal, was ich dich jetzt noch gar nicht gefragt habe, ist, gibt es irgendwas, was wir nicht sehen?
Super, immerhin.
Ja,
aber später kommen wir later never.
Also weil ich auch so in diesem Modus war, ich, das ist meine Rolle als Führung und jetzt müssen wir hier und so. Und dann kam die Geschichte, so Frau, fünfte Runde, künstliche Befruchtung, die ganze Familie zerbröckelt gerade, ganz viel Enttäuschung, ganz viel Geld, ganz viel Schuldgefühl und so weiter und so weiter. Und ich dachte so, ja, na klar, kriegst du das doofe Ziel da gerade nicht so richtig hin, weil du irgendwie versuchst, ne, emotional dich zu managen, deine Frau zu managen, durch diesen Prozess zu gehen. Schade, dass wir nicht gefragt haben und schade, dass wir das Vertrauen nicht hatten, dass du es uns sagst. Genau, also deswegen Neugierde vor Bewertung, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite ist auch die Neugierde an dir selbst. Also es ist unsere Lebensgeschichte, die unsere Führungsgeschichte prägt. Und wenn ich meine Lebensgeschichte nicht mit Neugier angucke und gucke, warum fällt es mir zum Beispiel total schwer, Aufgaben abzugeben, zu delegieren, zu vertrauen, dass Menschen das schon machen mit gutem Wissen und Gewissen, da muss ich mich fragen, wo liegt das in meiner Biografie? Weil das liegt im Zweifel nicht an der Person allein. Ja. Oder wahrscheinlich sehr wenig sogar, sondern an mir. Und diese Neugierde zu haben, das ist ja das, was wir dann häufig im Führungskräfte-Coaching machen, ist super hart und wunderschön, weil wir so tatsächlich vielleicht die Person werden können, die wir auf Papier unbedingt sein wollen für andere. Aber unter Stress sind wir die Person halt nicht. Unter Stress sind wir Muster,
ja.
Automatismen.
Sind wir nicht die beste Version unserer selbst.
Nein. Und da es sehr stressig ist gerade in der Welt, dürfen wir uns diese Räume erlauben und selber um Hilfe fragen. In der Leadership-Community, im Außen. Und sagen, hey, ich habe da diese Situation, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und das ist für mich kompetente Führung.
Nora, welche Lebensgeschichte hat denn deine Führung geprägt?
Wie viel Zeit haben wir? Wie viel Therapeutenerfahrung soll ich mitbringen?
Wann geht dein Zug? Du hast so ein Flex-Ticket.
Also es gibt natürlich ganz viele wichtige Schlüsselmomente in meiner Biografie. Ich glaube, so ein Grundthema ist, dass ich Einzelkind von einer alleinerziehenden Mama bin. Und schon sehr, sehr früh ganz viel Verantwortung für mich übernommen habe. Also ich koche für mich, seitdem ich 7 bin. Ich war so ein typisches Schlüsselkind. Ich war einfach viel allein, weil sie 3 Jobs hatte und so weiter. Ganz alles gegeben hat, aber einfach nicht immer da sein konnte. Und heute blicke ich da natürlich drauf und denke, wow, was eine starke Frau. Und trotzdem gab es da dieses Kind, was irgendwie versucht hat, das Leben zu managen.
Ne? Genau. Ja, aber wirklich.
Und was daraus resultiert ist, ist eben diese Hyperunabhängigkeit. Also das innere Narrativ ist, im Zweifel fällt es auf mich zurück oder im Zweifel kann ich mich nur auf mich selbst verlassen. Und das reproduziere ich natürlich. Ne? Also wenn man wenn mein Partner mit mir einkaufen geht, wir wohnen im 3. Stock Altbau, dann schleppe ich da die Tüten hoch und mir kommt nicht in den Sinn zu sagen, hey Schätzke, könntest du mal nehmen? Also er guckt mich dann an und denkt so, wirklich?
Wart mal noch 10, 20 Jahre, dann kommt es schon allein.
Also es ist wirklich so ganz subtile Momente, wo das immer wieder klar wird, dass ich mich gar nicht als Teil von einem Wir sehe, die unterstützen könnten, sondern dass ich immer denke, na, muss ich jetzt irgendwie hinkriegen. Und das ist natürlich in so einer Führungsrolle total blöd, weil zum einen habe ich dann Mitarbeitende, die sich denken, was mache ich denn hier eigentlich, macht ja eh alles selber. Ja. Und das ist natürlich so ein Signal, dass ich nicht genug vertraue. Und das will ich ja gar nicht senden, ne? Sondern das kommt dann vor allen Dingen hoch, wenn ich gestresst bin. Ne? Und dann werde ich Micromanager, dann gucke ich überall nochmal drüber, dann kritisiere ich nochmal mehr. Und das ist nicht schön, aber es gehört dazu. Und mittlerweile ist es so, und das war zum Beispiel Robin, ist unsere Mitarbeiterin, die hat im Februar angefangen und dann haben wir so ein typisches Manual of Me gemacht, also wie ist es mit mir zu arbeiten, und Teil davon ist, I'm really good at dot 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 and I really suck at, but I'm working on it. So, also das kann ich richtig schlecht, aber daran arbeite ich, und wenn dir das auffällt, tritt mir liebevoll gegen Schienbein und sag, hey Schätzchen, ich bin hier, ich nehme das. Also ne, das meine ich mit Lebensgeschichte, es gibt so Momente, die sich dann irgendwie in Glaubenssätze übersetzen, die sich dann wieder in Verhalten übersetzen, was wir gar nicht, woran ich nicht mal glaube. Ich möchte kein Micromanager sein. Bin ich aber, wenn ich gestresst bin. Und diese Ehrlichkeit braucht es, glaube ich, manchmal. Genau.
Nora, was sind die drei Takeaways, die du mitnimmst? Gibt es drei Learnings, beziehungsweise nicht du, natürlich, du bist Expertin, aber für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen?
Also zum einen, mentale Gesundheit ist kein Do-it-yourself-Projekt. Wir brauchen das System, das weißt du als Systemikerin, aber wir haben heute auch über das System dahinter gesprochen. Und ich wünsche mir auch, dass wir weniger allein damit bleiben, weil das die größte Hürde ist, nach Hilfe zu suchen. Das ist die Angst vor Bewertung. Das Zweite ist, dass Fühlen schon auch das neue Führen ist.
Ja, schön. Oh, ne? Lovely. Ja.
Also, das heißt nicht, dass wir mit allen Gefühlen ständig hausieren gehen müssen, das meine ich nicht. Ja, also es geht nicht um emotionale Inkontinenz, aber es geht um
früh wahrnehmen und hinschauen.
Genau,
und
emotionale Kompetenz. Ja. Ne? Also ja, so, genau. Das ist so die Alternative dazu. Aber Fühlen gehört dazu, weil wir sind zwar alle sehr analytisch, aber Emotionen sind ganz wichtig. Ne? Also ich sage immer, Fakten sagen uns, was ist, aber Emotionen sagen uns, wie wichtig das ist.
Und unsere Intuition, ne, überhaupt die Wahrnehmungsebene, also das ist ja die Ecke, aus der ich komme, ne, kunstanaloges Coaching, von das viele nicht gerne hören und davon abgeschreckt sind, aber da geht es ganz viel um Wahrnehmen und dass wir so eine wichtige Wissensressource wie unsere Wahrnehmung oft gar nicht so viel Gehör schenken oder Aufmerksamkeit. Dabei wissen wir eigentlich so viel, wenn wir fühlen, wahrnehmen, ne? Und eben nicht nur über die kognitive Ebene gehen, sondern auch unsere anderen Informationen
nutzen. Ja.
Nutzen, genau.
Also weil sie sind ja sowieso da. Ne? Also wenn wir Emotionen unterdrücken, dann kommen sie halt raus, aber in einem Kontext meistens, wo wir ihn gar nicht wollen.
Das stimmt, und viel zu lang der Deckel drauf war.
Und dann boom. Ja, genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, da eine Kompetenz zu entwickeln. Ich weiß, das löst bei vielen immer noch so ein bisschen Abschreckung aus, aber ich finde es immer ganz beruhigend, der Durchschnittsmensch kann in dem Moment genau drei Emotionen benennen. Mad, sad und glad.
Super, simplify your world. I like it.
Reicht aber nicht, es gibt so viel mehr. Und eine Traurigkeit braucht halt eine andere Lösung als eine Überforderung. Mm. Und deswegen ist es ganz wertvoll. Und das Dritte ist, dass mentale Gesundheit ein Ökosystem braucht.
Ja.
Was wir von oben denken müssen.
Ja.
Weil der einzelne Mitarbeitende sein eigenes Körpergewicht hieven kann, aber auch da manchmal Unterstützung braucht. Und wir alle verbunden sind, ob das wollen oder nicht. Und das können wir positiv nutzen, als auch negativ belassen.
Es gibt noch eine Wunderfrage. Wie sähe der perfekte Montagmorgen für dich aus, wenn alle Probleme gelöst werden?
ich stehe in meinem alten Haus, was wir restaurieren. Ich kann überhaupt nichts, wenn es um Renovierung geht. Also es ist ein weiter Wegtraum.
Gut, wir haben ja gelernt, abgeben ist auch wichtig, und in seinen Stärken arbeiten.
Der Wind weht in mein Haar und ich betrete meinen Auberginengarten. Nein, aber das wäre schön.
Sieht fantastisch aus.
Das wäre schön. Nee, ich glaube, worum geht's? Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir keine Probleme mehr hätten. Ich glaube, das ist unrealistisch und es ist auch ganz schön, sich darin zu verbinden. Aber eben darin, nicht mehr allein zu sein, das ist für mich so ein ganz, ganz großer Kern, den ich auch übe. Ich mache auch gern alles allein, aber es ist so viel einfacher, wenn man es nicht tut. Und zu sagen, wir haben dieses eine Leben, let's make it worth it.
Hm, Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Liebe Nora, vielen lieben Dank, dass du da warst. War ein ganz fantastisches Gespräch mit dir.
Danke dir.
Ja, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns gerne. Wir haben noch viele weitere tolle Themen und GästInnen. Und denkt dran, jeden ersten Montag im Monat ist Monday Morning Club. Mhm.